SWR 2 Lesenswert Magazin.
Auf der Erde herrscht Dauersmog. Die meisten Tier- und Pflanzenarten sind ausgestorben. Nur an wenigen Flecken ist die Luft noch frisch, das Gras noch grün und ein einigermaßen angenehmes Leben möglich. Diese Flecken haben sich die Reichsten der Reichen darum auch gleich gesichert. Zum Beispiel einen Berg in der Nähe von Mailand, ein italienisches Cana an. Deswegen heißt der neue Roman von Sipam Jang auch »Wo Milch und Honig fließen«. Wir sprechen gleich darüber. Doch zuerst hören wir eine Lesung aus dem Roman, und zwar gleich den Anfang. Die Erzählerin ist eine junge Amerikanerin, die sich auf besagten Berg rettet. Es liest Eva Irion.
Ich floh in das Land, weil ich überall hingegangen wäre, alles getan hätte, für einen letzten Bissen Grün, der bitter genug war, um die dünne Haut meines Lebens zu durchstechen. Ich war 29, ein hungriges, zielloses Gespenst. Seit 10 Jahren hatte ich Kalifornien nicht mehr gesehen, seit 3 Jahren keine Erdbeere und kein Blatt Salat mehr geschmeckt. Der Hunger war einfach, der Rest nicht. Das war der Rest. Ich war Amerikanerin, gestrandet in England, als die USA die Grenzen dicht machten. Ich war Köchin, als dieser Beruf ausstarb. Beide Probleme hatten dieselbe Ursache, nämlich den Smog, der sich von einem Maisacker in Iowa ausgebreitet hatte, die Sonne verfinsterte und den Weizen in der kanadischen Prärie ebenso erstickte wie den harten gelben Reis auf den Feldern Perus. Keine duftenden Zitronenbäume mehr an griechischen Hängen, keine Zuckerrohrreihen in Vietnam, keine kleinen süßen Mangos in Indien. Die Biodiversität ging zurück, Wildtiere und Nutzvieh verhungerten. Während Wissenschaftler über die Zusammensetzung des Smogs stritten und Politiker über die Ursache, Luftverschmutzung oder zu niedrige CO2-Steuern, oder China oder Atomtests oder die USA oder Russland, fraß sich die leicht saure Dunkelheit durchs fruchtbare Land. Amerika stürzte in eine Hungersnot. Und ein Ozean versperrte meinen weiteren Berufsweg, der falsche Ozean, der glatte, unfreundliche Atlantik. Jeden Morgen ging ich zum US-Konsulat und hörte »Bald«. Jeden Nachmittag taute ich im Restaurant, das mir zu meinem Flüchtlingsvisum verholfen hatte, tiefgekühlten Fisch auf. Mein Leben bestand aus Rauskramen, braten, anrichten. Mein Leben bestand aus Warten. Warten. Warten.
Also ab nach Europa, ab nach Italien. Weil die namenlose Erzählerin hervorragend kochen kann, wird sie in die gut abgeschottete Berg-Community aufgenommen. Und was da so alles passiert, darüber reden wir jetzt. Meine Kollegin Christine Hartauer hat den Roman »Wo Milch und Honig fließen« gelesen. Und sie ist jetzt zugeschaltet aus dem Studio Karlsruhe. Hallo.
Hallo.
Ja, ein Berg bei Mailand, hoch über den Smogschwaden des Flachlands. Da oben gibt es einige Hightech-Einrichtungen, oder? Was wird auf diesem Berg bewahrt und erforscht?
Man muss sagen, dass dieser Berg alles, was er erforscht oder bewahrt, unterirdisch tut. Also es gibt 2 wichtige Einrichtungen, einen Vorratskeller und es gibt Labore. Dieser Vorratskeller, der liegt ziemlich weit unter der Erde, unter der Küche, in der die namenlose Erzählerin arbeitet. Und dort unten lagert wirklich alles, was einen Lust auf Essen macht. Also alles, was man so braucht zum Kochen, Obst, Gemüse, Fleisch von Tieren, die eigentlich schon längst ausgestorben sind. Man kann sagen, es fehlt an nichts. Und im Buch, da gibt es auch eine gute Beschreibung für diese Küche. Es heißt, dort lagert etwas viel Wertvolleres als Gold oder Waffen, nämlich ein Weg in die Vergangenheit. Und diese Vergangenheit bewahren oder auch mit in die Zukunft nehmen, dafür sorgen die Labore, das ist sozusagen die 2. Hightech-Einrichtung auf diesem Berg, die sind auch unterirdisch und die forschen zum Beispiel an Getreide, das im Dunkeln wachsen kann. Und in anderen Laboren, da werden Tiere gezüchtet. Also nicht nur Tiere, die man verwertet, wie zum Beispiel Schweine oder Hühner, sondern auch Raubkatzen, wie zum Beispiel Löwen. Also eigentlich so 2 Arten von Tieren. Zum einen Tiere, die als Nahrung ja nutzbar sind und Tiere, die für die Biodiversität wichtig sind. Genau, das sind so die 2 Hightech-Einrichtungen.
Also es gibt Labore und es gibt eine fantastische Küche. Und der Chef des Ganzen wird hier in diesem Roman immer nur der Arbeitgeber genannt. Das ist so eine graue Eminenz, finde ich, hat fast keinen eigenen Charakter. Etwas mehr Profil hat seine Tochter Aida. Das ist eine exzentrische junge Frau mit einem Hang zu schnellen Autos, aber auch eine geniale, intelligente junge Frau. Was treibt Aida um? Was sind ihre Pläne auf dem Berg?
Also man muss schon sagen, dass AIDA mit ihrem Vater zusammenarbeitet. Also ihr Vater, der lockt die Investoren an, die das Geld mitbringen. Und sie hingegen, sie leitet die Forschung und sie packt da auch wirklich mal mit an. Also sie leistet zum Beispiel Geburtshilfe bei einem tasmanischen Tiger. Das ist eine Art, die gilt seit 1936 als ausgestorben. Aber dort, in diesen Laboren auf dem Berg, da wird eben auch der tasmanische Tiger wiederbelebt. Und dieses ganze Wissen dafür hat AIDA, weil sie promovierte Evolutionsbiologin ist und das schon mit, das muss man sich vorstellen, mit 22 Jahren. Und man muss auch sagen, ihr Selbstbewusstsein ist so groß, dass sie sich auch noch für ja, jemand Besseres hält als der Allmächtige, weil sie sagt, an seiner Stelle, da würde sie eine komplett neue Welt erschaffen mit einer Biodiversität, mit sauberer Luft, ohne industrielle Landwirtschaft. Also AIDA ist kurz gesagt eine sehr reiche junge Tochter, eine intelligente Frau, für die es wirklich keine Grenzen gibt.
AIDA ist auch eine Visionärin und ich glaube, das macht sie für die Erzählerin auch so wahnsinnig attraktiv. Also diese Erzählerin, die ja eine zugezogene Köchin ist, die verliebt sich in AIDA und verliebt sich AIDA auch in sie. Ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall haben die beiden eine Beziehung, eine etwas eigenartige Beziehung, oder?
Ja, ich finde auch, ich glaube, diese Beziehung beruht sehr auf einem Ungleichgewicht. Also ich glaube schon, dass die Erzählerin in AIDA verliebt ist und sie kann sich mit AIDA auch in diese ganzen Aufgaben als Köchin stürzen. Ja, Rezepte perfektionieren, Menüs planen. Man könnte jetzt also denken, die Liebe geht bei den beiden durch den Magen. Ich glaube, dass bei AIDA, was sie angeht, dass bei ihr die Gefühle sehr zweckgebunden sind. Sie sagt auch einmal, dass sie sich diesen Luxus von Gefühlen nicht leisten könnte. Also ich glaube, dass diese Beziehung zwischen diesen beiden sehr unterschiedlichen Frauen für jede etwas anderes bedeutet, dass aber Si Panjang damit eine Ebene öffnet, die in einer Dystopie eigentlich nicht wirklich oft vorkommt. Nämlich sie öffnet Raum für Leidenschaft und für Lust und vor allem für den sexuellen Hunger von Frauen und auch zwischen Frauen. Also es ist eine queere Liebesgeschichte. Das liest man noch nicht so oft und vor allen Dingen ist es auch oft noch gesellschaftlich ein Tabu.
Ja, Lust zwischen diesen beiden Frauen, Sex ist das eine, Essen ist das andere. Ich habe noch nie einen Roman gelesen, in dem es so viel um Essen geht, um Pflanzen, um Gewürze, um Zutaten, also auch um Fleisch, ums Schlachten, um Rezepte. Das ist einerseits eine Feier des Genusses. Für mich kippte das aber auch immer wieder in Ekel, weil das einfach zu viel war. Und ich fragte mich, was will dieser Roman eigentlich erzählen? Hier wird die ganze Zeit gekochen und gegessen und gefressen. Und das ist lecker und das ist eklig zugleich.
Ja, so ging es mir auch beim Lesen. Vor allen Dingen, wenn die Köchin, wenn die Erzählerin verpatzte Gerichte in diese Bergschlucht wirft, da musste ich auch immer wieder zucken. Also man muss sagen, es geht nicht um nachhaltiges Kochen, es geht um Menüs, die sie für potenzielle Geldgeber kocht. Und zwar möchte sie mit diesen Menüs eigentlich eine verlorene Zeit wieder schmackhaft machen. Zum Beispiel serviert sie einem skeptischen deutschen Finanzier Schweinefuß, genauso wie er es früher bei seiner Großmutter gegessen hat. Und dieses Essen, das löst sozusagen Madeleine-Momente aus, also wie sie auch der Autor Marcel Proust mal beschrieben hat. Sie löst Erinnerungen aus, Erinnerungen, die das Smog gefressen hat und die die Geldgeber weich werden lassen. Ich glaube also, dass das Essen vor allem diese wichtige Funktion in dem Roman hat. Und gleichzeitig spiegeln diese Essensgelage auf dem Berg auch im Kleinen das wieder, was wir im Großen jetzt schon haben. Also wir wissen ja, der Zugang zu Lebensmitteln ist ungleich verteilt auf der Erde. Allein bei uns hier in Deutschland werden jedes Jahr 11 Millionen Tonnen an Lebensmitteln weggeworfen. Und Si Panjang treibt das Ganze ja auf die Spitze in ihrem Roman, wo eben in dieser versmogten, von Hungersnöten geplagten Welt sehr, sehr wenige Reiche schlemmen können wie im Paradies.
Ja, es ist im Grunde eine Science-Fiction-Geschichte. Sie spielt ungefähr Anfang des 22. Jahrhunderts, also in knapp 100 Jahren. Sie ist auch ein politischer Kommentar. Als politischen Kommentar könnte man vielleicht auch lesen, dass asiatische Erzählerinnen hier eine große Rolle spielen und wie mit ihnen umgegangen wird. Also die Erzählerin, die da als Köchin auf den Berg kommt, die ist chinesischer Herkunft, wie die Autorin Si Panjang selbst auch, die in Peking geboren wurde und eben in den USA lebt. Also die Erzählerin hat ein asiatisches Gesicht und darin ähnelt sie auch AIDA, also ihrer Freundin dort auf dem Berg, denn AIDA hat eine koreanische Mutter und die Erzählerin übernimmt nach und nach auch die Rolle dieser verschwundenen Mutter Eun Yang und sie trägt bei Diners Eun Yangs weiße Kleider und sie betet da so still vor sich hin. Eine Heiligenfigur vielleicht. Ich habe mich gefragt, was soll das? Also so ganz eingeleuchtet hat mir die Figur nicht. Ihnen?
Ja, für mich hat sich diese Figur schon eingefügt in diese ganze Bergmaschinerie, die der Chef und seine Tochter Aida aufgebaut haben. Also Aida kümmert sich ja um die Labore, um die Wissenschaft und ihr Vater kümmert sich um das Geld. Und die Erzählerin, indem sie in diese Rolle von Eun Young schlupft, die übernimmt damit eine dritte wichtige Funktion, nämlich die Emotionen. Ich glaube, diese reichen Leute sehen in ihr eine Mutter, die sie mit ihren Lieblingsgerichten bekocht, eine Heilige, wie sie es eben schon gesagt haben, die wirklich unberührt über allem schwebt, bei der sie sich ausweihen können, bei der sie Gefühle zeigen können. Also ich glaube, dass diese Figur dafür sorgt, dass die Reichen in dieser Welt, die so kaputt ist, noch etwas haben, woran sie glauben können, nämlich an das Bergprojekt, und dass sie vielleicht glauben, dass sie sich doch noch eine heile Welt kaufen können.
Also mich treibt nach wie vor die Frage um, was genau der Roman eigentlich erzählen will. Also ich bin tatsächlich ein Fan von Sipam Jung, und zwar von Sipam Jungs Erstling. Das ist jetzt der zweite Roman. Ihr Erstling hieß Wie viel von diesen Hügeln ist Gold? Und deswegen habe ich mich auch besonders gefreut auf diesen zweiten Roman. Und Wie viel von diesen Hügeln ist Gold spielt in der Vergangenheit. Wie jetzt sind wir in der Zukunft. Und ich finde in diesem Zukunftsroman wichtige Themen wie Umweltzerstörung, Klimawandel und Artensterben. Es geht um Reich und Arm und schließlich auch um eine knallharte Selektion. Also wenn es darum geht, wer von den privilegierten Bergbewohnern in ein neues und vielleicht auch noch besseres Domizil dann übersiedeln darf. Das ist alles wichtig, finde ich. Das ist alles drängend. Und für mich scheint es aber doch auch irgendwie konturlos. Ich habe mich passagenweise richtig gelangweilt. Worin liegen in Ihren Augen denn die Stärken oder die Schwächen des Romans?
Ja, ich muss zustimmen, dass dieses zweite Buch von Sipam Jung es auch mir wirklich schwieriger gemacht hat, da sich so hineinziehen zu lassen. Ich glaube, es liegt daran, weil dieses Buch ziemlich viel will. Also die Liebesgeschichte haben wir schon beschrieben, dann etwas Dystopie, ein bisschen Science Fiction, natürlich Klimaroman. Aber dieses Buch erzählt eben nicht davon, was die Katastrophe jetzt genau ausgelöst hat. Ja, wie die Menschen jetzt genau im Smog ums Überleben kämpfen. Es geht auch in erster Linie nicht um die Technik oder auch nicht um den Kampf um Ressourcen wie in anderen Science-Fiction-Klassikern, wie zum Beispiel bei Soylent Green von Harry Harrison. Wo Milch und Honig fließen, ist ein sehr statischer Roman. Man muss ehrlich sagen, dass auf diesem Berg nicht wirklich viel passiert. Mhm. Diese ganze Isolation, die ist wirklich sehr ereignisarm und man hat ja auch diesen Überfluss an Lebensmitteln irgendwann über. Die Figuren sind sehr funktional, das haben wir ja auch schon beschrieben. Vieles ist sehr aufgeladen mit Bedeutung. Das, glaube ich, ist wirklich eine Schwäche, dass sie da zu viel reinpackt. Was ich allerdings als Stärke empfinde, ist, dass ich als Leserin einen Prozess durchgemacht habe. Also am Anfang war ich sehr angetan von dieser ganzen Dekadenz, von dieser tollen Sprache des Romans und auch von diesem Bedürfnis nach Lust, ja, in einer Welt, die so total lebensunfreundlich ist. Und dass wie diese ganze Stimmung aber auch immer mehr kippt, weil man merkt, dass das ganze gute Essen eigentlich nicht darüber hinwegtäuschen kann, um was für eine Zweiklassengesellschaft es ja eigentlich geht. Und diesen Prozess durchzumachen und nach dem Lesen auch so ein bisschen die eigenen Privilegien zu reflektieren, das fand ich eine große Stärke. Und ich bin sehr gespannt, in welche Welt und in welche Zeit sie uns in ihrem nächsten Buch mitnimmt.
Da bin ich auch gespannt, auch wenn ich jetzt viele Einwände hatte, so will ich unbedingt auch an dieser Autorin dranbleiben. Sipam Jung heißt sie, Wo Milch und Honig fließen, ihr Roman, aus dem Englischen übersetzt von Eva Regul, erschienen im Verlag S. Fischer. Mein Name ist Katharina Borchert und Sie hören SWR 2 und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei Ihnen, Christine Harthauer.
Danke Ihnen.